Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach einem Wochenende, das ganz im Zeichen der Farbe Orange stand, kann man sagen. Und das nicht nur, weil Max Verstappen erneut bei seinem Heim-Grand Prix triumphieren konnte, sondern auch, weil endlich klar ist, dass Oscar Piastri im orangenen Auto von McLaren sitzen wird ab der kommenden Saison. Ich bin Sophie Affeld. An meiner Seite ist wie üblich Kevin Scheuren. Und ich würde sagen, Kevin, wir haben wieder allerhand zu besprechen heute.
Ja, also wird nicht langweilig mit der Formel 1. Ne? Wir haben jetzt jedes Wochenende irgendwelche Themen, die abgeschlossen werden müssen, die besprochen werden müssen und einen verdienten Sieger Max Verstappen bei seinem Heimspiel. Hallo Sophie.
Und unser kleinen Runde beiwohnen tut auch wieder der Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Servus auch noch an dich, Christian.
Hallo Sophie, hallo Kevin. Christian Nimmervoll, der die kleine Runde mit seinem Körpervolumen gleich einmal größer macht.
Das hast du jetzt gesagt. Du darfst dich auch gleich mal warm reden, Christian, denn bevor wir zum finalen Kapitel des Piastri Gates kommen und auch zum Rennen natürlich, wollen wir nochmal schnell die aktuellste News im Formel-1-Kosmos abhandeln. Du hattest es in der vergangenen Woche schon angedeutet, als wir über den Audi-Einstieg gesprochen haben, dass es auf der anderen VW-Seite mit Blick auf den Formel-1-Einstieg von Porsche noch ein paar Unstimmigkeiten gibt zwischen Red Bull und Porsche eben. Du hast es da noch ein bisschen flapsig formuliert, dass Red Bull vielleicht ja auch ein wenig hard to get spielt. Jetzt sieht es allerdings doch eher so aus, als wird der Deal ganz platzen. Wenn es denn jetzt so sein sollte, woran ist es denn letztendlich jetzt gescheitert? Weil es sah ja doch lange so aus, als wäre die Veröffentlichung der Pressemitteilung eigentlich nur noch eine Formalität.
Ja, also ich glaube, man kann den Konjunktiv aus der Geschichte schon rausnehmen. Denn Helmut Marko hat sich ja in der Öffentlichkeit am Sonntagabend schon dazu geäußert und hat gesagt, Porsche wird kein Anteilseigner bei uns. Also da hängt kein Konjunktiv mehr drin. Ich habe auch inzwischen mit ihm telefoniert und da hat er das nochmal unterstrichen, dass das definitiv nicht stattfinden wird. Woran das jetzt gelegen ist, dass dieser Deal, ich habe es auf meiner Facebook-Seite so beschrieben, dass es auf dem letzten Meter des Marathons, und ich glaube, so muss man das wirklich sagen, gescheitert ist, ist immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Wir haben eine Geschichte gemacht auf motorsporttotal.com, wo wir versuchen, einige der möglichen Gedankenansätze so ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, wenn wir die Timeline mal festhalten, muss man sagen, es gab am 7. April den Aufsichtsratsbeschluss des VW-Konzerns, dass sowohl Audi als auch Porsche in die Formel 1 gehen können. Wir wissen nach Recherchen heute, dass es schon vor diesem 7. April einen unterschriebenen Vorvertrag, einen sogenannten Termsheet zwischen Porsche und Red Bull gegeben hat, der so Dinge regelt, wie viel soll es denn jetzt eigentlich kosten, wessen Hymne wird da gespielt und wie stellen wir uns das vor, 50% Einstieg, ja. Das war alles schriftlich geregelt, schon vor April. Das heißt, der Deal liegt schon sehr, sehr lange zurück eigentlich. Und deswegen hat dann auch Herbert Diess, das ist der nächste Punkt in der Timeline, Anfang Mai gesagt, Audi ist noch nicht sehr weit, denn dem VW-Aufsichtsrat wurde von Audi eigentlich nur, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, hingelegt, so wir wollen Formel 1 machen, natürlich ein bisschen genauer ausformuliert, während Porsche schon einen kompletten Vertrag hingelegt hat, wie das alles ablaufen wird. Und deswegen hat Herbert Diess damals auch gesagt, bei Audi ist es noch nicht sehr konkret, bei Porsche ist es schon sehr konkret. Dann ist das nächste in der Timeline, ich gehe das jetzt so durch, was glaube ich wichtig ist, damit man das versteht, ja, dass irgendwann dieses Marokko-Leak entstanden ist. Ja, was war passiert? Ein Leser vom Motorsport Network saß im Urlaub in Marokko, schlägt die Zeitung auf und liest da drin eine Veröffentlichung der Behörde, dass bei der Kartellbehörde gemeldet wurde, dass ein Joint Venture geben wird, 50% Red Bull und Porsche. Warum ist das jetzt da veröffentlicht worden? Weil Red Bull oder Porsche bei den Kartellbehörden gemeldet hatte, dass dieser Deal stattfinden wird. Man hat ja auch schon unterschriebenes Papier dazu gehabt. Und man dachte, zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wird, in Marokko ist das jetzt zuerst passiert, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch in anderen Ländern passieren oder jetzt vielleicht auch nicht mehr, wenn man die Anträge dann zurückziehen wird. Man dachte, das spielt eh keine Rolle mehr, weil wir das ja schon, und so war der verbindliche Plan, beim Grand Prix von Österreich bekannt geben.
Jetzt war es aber so, dass das Mandat des Volkswagen-Aufsichtsrats gesagt hat, liebe Audiana, liebe Porsche-Mitarbeiter, wir geben unseren Formel-1-Einstieg erst dann bekannt, wenn das Formel-1-Reglement 2026, insbesondere auf der Motorenseite, wirklich definitiv steht und unsere Bedingungen da auch wirklich erfüllt sind. Weil angenommen, die FIA, die Formel 1, sollte sich irgendwas nochmal anders überlegen, haben wir natürlich überhaupt gar keine Verhandlungsposition mehr, wenn wir sagen, wir kommen, egal wie das Reglement wird. Ja, das war der Grund dafür, warum man das so gehandelt hat. Also konnte man noch nicht, weil die FIA so lange gebraucht hat, weil die Hersteller das teilweise verschleppt haben, dieses Thema möglicherweise auch ganz bewusst verschleppt haben. Das ist zumindest eine Unterstellung, die auch im Paddock diskutiert wird. Hat das alles ein bisschen länger gedauert und Porsche und Red Bull konnten nicht bekannt geben in Österreich, was sie eigentlich bekannt geben wollten. Indiz dafür übrigens auch Fritz Enzinger ist da im Paddock rumgeturnt, das ist der Leiter Konzern Motorsport für Volkswagen. Also die waren alle ready. Das ist dann nicht passiert. Und jetzt auf der Zielgeraden ist dieser Deal irgendwie auseinandergefallen. Es gibt verschiedenste Spekulationen drüber. Dietrich Mateschitz ist offensichtlich nicht bei bester Gesundheit und was Meetings und so weiter betrifft, nicht wahnsinnig greifbar gerade. Das heißt, dass Christian Horner nicht wahnsinnig begeistert war von der Idee, dass da eine neue Gesellschaft gegründet wird, jeweils zur Hälfte kontrolliert von Porsche und Red Bull, wo er neben sich einen zweiten Geschäftsführer sitzen gehabt hätte, der ihm natürlich dreinreden kann. Bis hin zu wilden Geschichten, dass auch Adrian Newey gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Und in England Resistance es gab im Sinne von, du, dann schmeiß mal hin, wenn ihr das so macht. Also sagt diesen Deal ab. Da wird momentan viel spekuliert. Das können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, was da passiert ist. Aber klar ist, irgendwann zwischen dem 7. Juli, dem Tag, wo das in Österreich kommuniziert werden hätte sollen, und da war die Pressemitteilung, habe ich mich doppelt versichert, diese Pressemitteilung existiert. Und ich hoffe, da werde ich noch ein bisschen verhandeln müssen, aber ich hoffe, dass ich die eines Tages in meinem Buch nächstes Jahr auch veröffentlichen kann. Diese Pressemitteilung, die gibt's, die ist aber halt nie veröffentlicht, also die ist halt nie verwirklicht worden. Und jetzt ist die große Frage, was ist seither passiert? Hat Horner Lobbying gemacht? Hat sich Helmut Marko überlegt? Das ist noch was, was wir, glaube ich, aufarbeiten müssen, wo wir einfach noch zu wenig heute drüber wissen. Tatsache ist, dieser Deal wird nicht steigen. Helmut Marko hat mir erzählt, Porsche kann sich immer noch an Red Bull Powertrains beteiligen, also rein auf der Motorenseite, dass es ein klassischer Motorenlieferdeal wäre sozusagen. Oder sogar noch weniger, weil ein Joint Venture mit Red Bull Powertrains wird ja heißen, dann fährt ein Red Bull Chassis mit einem Motor, der zur Hälfte Red Bull und zur Hälfte Porsche ist. Also das ist ja noch weniger eigentlich als ein klassischer Motorenliefervertrag. Das wird definitiv nicht passieren, weil das Mandat des Volkswagen-Aufsichtsrats ganz klar sagt, dass Porsche nur in die Formel 1 geht, wenn es mit einer Beteiligung an einem Team stattfindet. Ja. Und was auch ich schon öfter gefragt wurde, ich hatte in Porsche jetzt noch andere Möglichkeiten. Zumindest Stand heute, und man soll in der Formel 1, das habe ich jetzt auch in dieser Geschichte gelernt, nie sagen, Stand heute gibt es die nicht. Es gibt keine Verbindungen oder keine Gespräche mit McLaren. Es gibt auch keine Absichten, mit McLaren Gespräche zu führen, sondern es ist tatsächlich Red Bull oder nichts. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass Porsche einfach komplett alleine macht, mit einem eigenen Werksteam aus Deutschland zum Beispiel Motor und Chassis einfach baut. Dafür hat man nicht die technische Infrastruktur und auch nicht die Möglichkeiten, sie in den nächsten 5 Jahren zu schaffen.
Ja, also sag schon, also für Porsche gibt es keine anderen Alternativen, für Red Bull ja eben schon auf der Seite. Klar, man kann einerseits komplett auf Red Bull Powertrains setzen. Ich glaube, der erste Prototyp-Motor für 2026 existiert ja auch schon. Oder auch Honda hat ja schon durchaus angekündigt, dass man eventuell Interesse hätte an einer Rückkehr in die Formel 1. Das hat ja zwischen den beiden Parteien auch ganz gut funktioniert oder funktioniert es ja teilweise immer noch. So ganz auseinander sind die beiden ja auch aktuell noch nicht.
Darf ich da kurz einhaken noch, dass das ist eine Theorie von mir, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt in diesem zeitlichen Ablauf. Denn es war auch beim Grand Prix von Österreich, wo Helmut Marko strahlend rumgelaufen ist, weil er war davor in Sakura in Japan und hat Honda diesen Deal abgerungen, der dann ja auch kurz darauf kommuniziert wurde, wo es hieß, dass Honda jetzt mal bis 2025 weitermacht, was die Technik betrifft. Aktuell sind die Motoren ja auch eingefroren, das heißt, es geht ohne großen Invest, aber dass man zumindest die Technik bereitstellt für Red Bull und auch sogar ein kleines Logo, glaube ich, wieder drauf ist auf dem Auto. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen Gesprächen in Sakura irgendjemand Helmut Marko gesagt hat, lieber Helmut, wir würden eigentlich gern, lieber Helmut-san oder Marko-san eigentlich, wir würden eigentlich ganz gern, weißt du, Formel 1 boomt jetzt so, man verdient da so viel Geld und so viele neue Fans durch Netflix und wir wollen total gern in Amerika unsere Autos verkaufen. Also unsere Tür ist jetzt wieder offen. Und dass man dann halt gesagt hat, ey, Honda macht's ohne Beteiligung am Team, die zahlen uns sogar noch was drauf, redet uns keiner rein. Das sagen die auch charmant. Und dass dann ein Helmut Marko in Spielberg sagt, ey Didi, mit Porsche, irgendwie müssen wir aus der Nummer wieder rauskommen. Das ist eine Möglichkeit. Aber mir ist ganz wichtig zu betonen, all das ist Spekulation, aber plausible Spekulation, sage ich jetzt mal.
Ja. Darf ich? Letztes Jahr hat es ja auch sehr gut funktioniert. Ja, Kevin?
Ich hätte mal eine Frage, was Dietrich Mateschitz angeht, Christian. Wir hatten ja in Ungarn mit Dr. Marko darüber gesprochen, dass sowohl Mateschitz als auch er nicht mehr die jüngsten Hüpfer sind und man ja irgendwie gucken muss, wie kann es weitergehen. Du hattest dann den Sohn von Dietrich Mateschitz angesprochen, ob der in dieses Unternehmen Red Bull einsteigt oder nicht. Und ich habe mir da schon gedacht, was ist eigentlich, wenn es jetzt ganz plötzlich geht? Also wenn irgendwas passiert, das soll nicht bedeuten, dass Dietrich Mateschitz stirbt, aber es reicht ja offensichtlich jetzt auch schon, dass er gesundheitlich nicht so auf der Höhe ist, um diesen Deal komplett mit abzuwickeln. Ist ja nur Spekulation, aber trotzdem finde ich eine sehr interessante. Glaubst du, dass wenn Dietrich Mateschitz bester Gesundheit wäre, und auch perspektivisch gesehen, was mit Red Bull Racing passiert, wenn Dietrich Mateschitz irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist, das alles so zu führen und sein Sohn das nicht macht. Also dass so ein Christian Horner oder auch Adrian Newey das sozusagen aufkaufen könnten, im Sinne von, dass das dann deren Team wird, unter dem Red Bull Branding vielleicht. Also dass hier jetzt auch schon teilweise, je nachdem wie der Gesundheitszustand von Mateschitz wirklich ist, so ein bisschen weitergedacht wird und man so Porsche auch raushalten wollte, weil man mit Honda einen eher stilleren Partner hat, der nicht so aufmucken würde wie ein Großkonzern, großkoffert, wie ihr so schön sagt in Österreich, mit deutschen Strukturen und auch börsennotiert und so, was ja alles ein bisschen erschweren würde?
Nein, das halte ich deswegen nicht für plausibel, weil die Bewertung von diesen Formel-1-Teams, und die wird in den nächsten Jahren noch höher werden, liegt ja bei Red Bull Racing nördlich von 1 Milliarde Euro. Ja. Ross Brawn hat ja damals Management Buyout, was das Modell, das du da gerade ansprichst, Ross Brawn hat ja damals 1 Pfund dafür bezahlt, dass er Mercedes übernehmen konnte. Es war aber eine ganz andere Ära in der Formel 1, weil damals kosteten Teams ja Geld. Das heißt, du zahlst 1 Pfund für ein Formel-1-Team, ist zwar geil zu haben, musst dir aber überlegen, wie kriege ich die 200 Millionen Euro her, damit ich nächstes Jahr das Team finanzieren kann. Ja? Heute ist die Situation anders. Heute würdest du, wenn jemand so ein generöses Angebot machen würde, dass du um 1 Euro das Team übernehmen kannst, kannst sagen, geil, jetzt lege ich die Füße hoch, weil nächstes Jahr verdiene ich ohne den Finger zu rühren 300 Millionen. Das hat sich ja fundamental gedreht. Das heißt aber auch, es gibt diese Angebote von Management-Buyouts nicht mehr, dass du ein Team quasi übernehmen kannst für kein Geld, wenn nur dafür Sorge getragen wird, dass es weiter existiert, sondern die Red Bull-Gruppe wird einen Teufel tun, dieses Team unter Marktpreis zu verkaufen. Das könnte sie ja auch ihren Anteilseignern gegenüber gar nicht rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, ziemlich unabhängig von Dietrich Mateschitz, der im Übrigen, das spielt da auch eine Rolle in der Geschichte, ja nur 49% kontrolliert von Red Bull. 51% liegen bei der Jovida-Familie in Thailand. Das heißt, die sind eigentlich, was die Gesellschaftsstruktur betrifft, mächtiger. Da hat der Vater 49% und der Sohn 2%. Mateschitz wird nur deswegen als das Gesicht wahrgenommen, weil er halt eine allein Geschäftsführerrolle hat. Das heißt, er kann schalten und walten, aber anteilsmäßig ist die Jovida-Familie eigentlich stärker. So, und da wird man jetzt nicht mit Sicherheit nicht sagen, lieber Christian, lieber Adrian, ihr seid so tolle Hechte, deswegen könnt ihr das Team schon um 300 Millionen haben, was die sich vielleicht gerade irgendwie noch leisten könnten. Ich glaube zwar auch nicht, um ehrlich zu sein, aber 1 Milliarde Euro können die zwei als Privatpersonen definitiv nicht auf den Tisch legen. Völlig ausgeschlossen.
Und trotzdem nochmal ein interessanter Einwurf. Ja, nochmal ganz interessant zu hören, was da jetzt überhaupt alles hintersteckt, hinter dem Red Bull-Konzern und so weiter.
Wer diese Thais sind, weiß auch keiner, ne?
Nee.
Also sind die sind ja noch nie irgendwo in diesem Red Bull-Kosmos aufgetaucht. Sind die mal bei der Formel?
Ja, doch, die waren beim Grand Prix von Österreich zum Beispiel. Aber so, die kennt halt keiner. Und deswegen werden die auch selten fotografiert und so. Aber ich habe die gesehen, ja, die waren da.
Witzig.
Ja, gut. Okay. Ja. Gut. Ich glaube, Fazit zu der ganzen Geschichte, manchmal kommt es eben doch anders, als man denkt. Können wir vielleicht auch galant als Überleitung fürs nächste Thema nehmen, denn das war so ein bisschen das Thema, was den Freitag bestimmt hat in Sandfurt, würde ich sagen. Die Rede ist natürlich von Oscar Piastri. Seit dem vergangenen Montag hatte ja das Contract Recognition Board getagt, um eben zu klären, ob denn jetzt nun McLaren oder Alpine im Recht ist. Und nach tagelanger Spannung kam dann eben die Nachricht, dass der Vertrag von Oscar Piastri mit McLaren als gültig befunden wurde, der Vertrag von Alpine auf der anderen Seite nicht. Wobei man das Wort Vertrag vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen kann, weil so ein richtiger Vertrag, Christian, war es ja eigentlich gar nicht. Du kriegst jetzt sehr viel Redeanteil zu Beginn, keine Sorge, Kevin kommt auch noch zum Zug, aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, ja, danke. Warum jetzt Alpine da am Ende als Verlierer aus der Geschichte rausgegangen ist?
Genau, also ich versuche es ein bisschen auf möglichst kurz runterzubrechen, ja, aber gerne. Es gibt ja eine Begründung vom Contract Recognition Board, wo das sehr genau aufgedröselt wird, warum man diesen Vertrag von McLaren über dem von Alpine gewichtet. Also im November 2021, und das war diese November 2021 Vereinbarung, auf die sich Ottmar Szafnauer auch berufen hat, in einer Pressekonferenz, glaube ich, war das mal, wo er gesagt hat, er hat im November bei uns unterschrieben. Das hat sich jetzt rausgestellt, war nicht mehr als eine Vorvereinbarung. Ja, ich mache es jetzt vielleicht nicht formal so ganz korrekt in allen Punkten, aber ich glaube, der Kern wird getroffen. So, dann kommt irgendwann ein Mark Webber zur Rechtsanwältin des Alpine-Teams und sagt, liebe Leute, die Piastris liegen mir schon langsam echt in den Ohren. Wir brauchen hier dringend einen Vertrag. Und die Rechtsanwältin sagt dann, lieber Marc, das ist zwar schade, dass die Piastris dir in den Ohren liegen deswegen, aber wir haben hier, ich bin einfach völlig unterbesetzt, ich bin hier allein, ich kriege das einfach nicht so schnell hin. Und man hat Webber vertröstet und vertröstet und vertröstet mit diesem Vertrag. Jetzt ist auf diesem Vertrag aber auch drauf gestanden, dass es subject to contract oder ähnliches. Ja? Also in diesem Vorvertrag, den Alpine dann, um die Geschichte abzukürzen, völlig überhastet, weil man keinen richtigen Vertrag hinbekommen hat, beim CRB eingereicht hat, steht schon drinnen, und das ist quasi selbstauflösend sozusagen, dass es oder suggeriert sehr deutlich in dieser Formulierung, dass es kein echter Vertrag ist. Und damit war das, was beim CRB eingereicht wurde, das hat Alpine sogar tatsächlich gemacht, letztendlich nichtig. Das ist jetzt sehr stark verkürzt die Geschichte, aber der Kern davon ist eigentlich genau das. Und Webber auf der anderen Seite und Oscar Piastri wurden halt sehr, sehr lange hingehalten. Die wurden dann irgendwann natürlich auch ungeduldig. Und da lag es nahe, dass Mark Webber mal zum alten Freund Andreas Seidel geht, für den er Porsche in der Sportwagenweltmeisterschaft gefahren ist. Da war Andreas Seidel ja Teammanager in sehr erfolgreichen Jahren, wo man auch Le Mans mehrfach gewonnen hat. Und gesagt dazu, du Andreas, hier die bei Alpine, die kommen einfach nicht aus dem Pushen. Bei dir mit Daniel läuft es ja auch total scheiße, was ist denn los? Und dann hat man eben am 4. Juli dieses Jahres vor Grand Prix von Österreich diesen berühmten McLaren-Vertrag gemacht. Und jetzt im Nachhinein, wo man diese ganze Begründung gelesen hat, versteht man auch, warum McLaren so entspannt war, denn die hatten einfach einen Vertrag. Webber und Piastri, das offizielle Wording war, seien sehr transparent gewesen. Ich nehme an, mit dieser Transparenz ist gemeint, man hat denen mal einen Vertrag gezeigt, ja, oder zumindest eine Passage draus, und haben gesagt, du, also wir können da bei Alpine jederzeit raus, wir haben da nichts Rechtsverbindliches. Das heißt, Piastri, Webber so gesehen alles richtig gemacht und McLaren hat einen Vorvertrag abgeschlossen, ungefähr 4 Wochen vor dem eigentlichen Vertrag, wo auch drin stand noch subject to, also vorausgesetzt andere Verträge erhalten, haben keine Gültigkeit, ja. Als das dann geklärt war, hat man einen richtigen Vertrag gemacht und deswegen sitzt ein Andreas Seidel heute auch in der Pressekonferenz und sagt, ich verstehe die ganze Aufregung nicht, wir haben einen Vertrag gemacht, haben ihn beim CRB eingereicht, Punkt aus, fertig von unserer Seite, während Ottmar Szafnauer ewig lang erklären muss, was nicht alles schiefgelaufen ist mit dieser berühmten Simulator-Szene, auch die ich heute noch zum Schieflachen finde, und die ich dann mal aufarbeiten werde in der Geschichte, hoffentlich auch bevor ich morgen ins Auto steige Richtung Monza. Die Zeit ist einfach zu knapp immer bei diesen Back-to-Backs.
Ja, er tat mir auch ein bisschen leid in der Pressekonferenz, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Er badet ja auch, das vielleicht noch kurz, er badet ja auch andere Leute Nonsens aus, denn als diese ganze Mist entstanden ist, im November 2021, war er ja noch gar nicht bei Alpine.
Ja,
also es ist auch ein bisschen hart, wenn man jetzt nur Ottmar Szafnauer in die Pflicht nimmt. Zumindest die Wurzel davon wurde schon sehr viel früher gelegt.
Ja. Kevin, Christian hat jetzt eben diesen 4. Juli schon ein bisschen angesprochen, also eben den Tag, wo der Vertrag zwischen Piastri und McLaren unterschrieben wurde. Es gab da ja noch ein bisschen Wirbel jetzt im Nachhinein um das Social Media Statement von Daniel Ricciardo, was ja einige Tage später erst erschienen ist. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat McLaren ihn zu diesem Zeitpunkt wohl schon unterrichtet, dass man sich für das kommende Jahr auch nach Alternativen umschaut. Trotzdem bleibt ja irgendwie so ein kleines bisschen so ein bitterer Beigeschmack. Glaubst du, dass Oscar Piastri jetzt rein image-technisch einen schweren Einstand haben wird in der Formel 1? Vielleicht auch gerade bei den Australiern, weil er nun mal jetzt dummerweise zufällig genau den anderen Australier im Feld ersetzt in Daniel Ricciardo, der erstens extrem beliebt ist und zweitens ja auch noch aktuell ohne Vertrag für das kommende Jahr auch dasteht.
Da wüsste ich Australier für sein, um das einschätzen zu können. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Beliebtheitswerte von Daniel Ricciardo wirklich bei sich in der Heimat sind. Wenn ich mal so ein bisschen hier in der deutschen Bubble rumwühle und bei TikTok oder sowas, da gibt es echt viele, die McLaren sehr viel entgegenwerfen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil am Ende des Tages, glaube ich, war das alles ziemlich sauber. Und ich glaube auch, dass McLaren zu Daniel Ricciardo stets ehrlicher war, als wir alle glauben, weil die Zeichen ja klar waren. Also keiner hat wirklich gedacht oder keiner denkt wirklich mehr, dass da der Turnaround möglich ist zwischen den beiden. Daniel Ricciardo ist extrem teuer für McLaren. Und wenn nun Oscar Piastri zu einem Bruchteil des Preises wahrscheinlich bekommen kannst, jetzt nicht super, super billig im Vergleich zu Norris vielleicht, aber doch andere Preisklasse als Daniel Ricciardo, dann nimmst du dir zumindest schon mal das Vorrecht auf diesen Fahrer. Und das war auch etwas, was ich Christian gefragt habe. Und jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich selber nicht noch ein bisschen mehr hinterhergegangen bin. Gehen wir davon aus, dass auch Reservefahrer bei diesem Contract Recognition Board hinterlegt sein müssen, also im Grunde alle Verträge von Fahrern, die für dieses Team fahren, dann glaube ich einfach, dass einerseits Piastri gesichert wurde für 2023 als Reservefahrer und man sich durchaus überlegt hätte, vielleicht mit Daniel Ricciardo sogar in die nächste Saison noch zu gehen und zu sagen, okay, dann garantieren wir dir, Oscar, den Drive für 2024. Also eine Möglichkeit.
Also dem muss ich so ein bisschen jetzt dazwischengrätschen können, ja. Weil wir wissen ja auch, dass, glaube ich, auch der Reservefahrervertrag beim CRB hinterlegt war.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das generell Pflicht ist, meldepflichtig ist oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das auch ein Thema ist. Weil Alex Woods hat die Diskussion auch im ORF am vergangenen Wochenende angestoßen und meinte, vielleicht sollten wir sogar noch weitergehen und sogar die Verträge derjenigen, die gar nicht Formel 1 fahren, also aller Kaderfahrer, auch irgendwie über CRB sichern. Ja. Ich meine, da wird es halt unendlich bürokratisch. Aber ja, das dazu kurz.
Es sind halt viele Faktoren. Alpine hat ja Piastri auch freigegeben für McLaren. Also wenn McLaren einen Ersatzfahrer gebraucht hätte dieses Jahr, wäre das ja Oscar Piastri gewesen. Das haben sie ja sogar alle öffentlich gemacht. Das heißt, der war eh schon im Dunstkreis damit drin. Also ist man vielleicht bei Alpine auch ein bisschen selber doof genug gewesen, diese Tür so weit zu öffnen, wie es möglich ist. Was Daniel Ricciardo angeht, mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, eben aufgrund der Offenheit, die, glaube ich, bei McLaren auch lag, dass man Ricciardo die Möglichkeit gegeben hat, sich zu äußern, so dass er sein Gesicht wahren konnte. Also das Wichtigste war eigentlich allen Beteiligten, glaube ich, dass man das Gesicht von Daniel Ricciardo bestmöglich wahren konnte. Und dann macht auch dieser Social-Media-Post Sinn, indem er ja nichts anderes gemacht hat, als gesagt hat, ich committe mich zu McLaren für die Laufzeit meines Vertrags und ich committe mich zum Sport Formel 1. Und dann kommt ja genau das ins Spiel, was Christian und ich und ja vor allem ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe. Wenn irgendwer jetzt eine Alternative findet für Daniel Ricciardo, sei es das Team, sei es sein Manager, sei es was auch immer, in der Formel 1 weiterzufahren, endet diese Beziehung zwischen McLaren und Daniel Ricciardo Ende dieser Saison. Nun ist es, glaube ich, ein bisschen blöd gelaufen für ihn, dass er ganz offensichtlich halt ohne Cockpit dastehen wird, weil man ja entweder diese Alternative für ihn nicht gefunden hat oder es keine attraktive Alternative für ihn gibt oder keinen, der das Geld bezahlen möchte, was er gerne haben möchte. Das ist nämlich auch die Sache. Wenn du einmal diesen Preis bekommen hast, willst du nicht zwingend runtergehen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, weswegen Nico Hülkenberg kein Cockpit mehr in der Formel 1 hat. Der ist seit diesem Renault-Vertrag, den er wirklich gut dotiert bekommen hat, glaube ich, nicht mehr wirklich bereit, jetzt so viele Paycuts über sich ergehen zu lassen, ohne die Aussicht auf Erfolg. Ja, und dann ist halt das passiert, was passieren musste eigentlich, dass man dann sich zusammengesetzt hat bei McLaren und Ricciardo und gesagt hat, okay, wir möchten jetzt die Veränderung. Also sprich, es gibt dann vielleicht eine Klausel im Vertrag von Piastri, dass wenn für 2023 doch eine Möglichkeit da ist, dann bekommst du das Cockpit. Diese Möglichkeit hat es gegeben und ich nehme es denen auch ab, dass es halbwegs sauber gelaufen ist. Ich glaube, dass Daniel Ricciardo manchmal auch ein bisschen selber schuld ist an dem, was so passiert. Ich glaube, er ist nicht der Aufmerksamste im Paddock, was viele Themen angeht und leider auch nicht seiner eigenen Zukunft in der Formel 1 teilweise. Und das ist jetzt ein bisschen doof für ihn. Machen ja Pause, Daniel, und dann sehen wir ihn 2024 bei Aston Martin. Da bin ich mir jetzt einfach mal ganz frech ein bisschen sicherer, als ich es vielleicht sein sollte.
Gut, dann sprechen wir uns in einem Jahr
oder so. Auch dazu noch kleine Ergänzungen von mir, Sophie. Also,
ja, gerne.
Ricciardo hat ja schon für McLaren einen ganz dramatischen Paycut genommen. Bei Renault wissen wir, dass er 25 Millionen Dollar verdient hat. Das ist durch ein Gerichtsverfahren in Australien publik geworden. Und bei McLaren, ich habe mit jemandem mal gesprochen über seine Gage. Das, glaube ich, weiß, wie viel es wirklich ist. Und ich habe gesagt, das ist die Hälfte. Und da wurde nicht energisch widersprochen, sagen wir es mal so. Okay. Also ich glaube, dass er so ungefähr, dass auch die Summe, die in Medien immer wieder ja gehandelt wird, dass er um die 12 Millionen verdient. Und zum Vertrag noch was. Ein Vertrag endet ja, wenn er endet. Ja? Wenn du sagst, ich erfülle meinen Vertrag, Also Ricciardo selbst hat gesagt, dass er zum Zeitpunkt, als er den Tweet abgesetzt hat, noch nicht wusste, dass Piastri bei McLaren unterschrieben hatte. Die Aussage gibt's von ihm. Das heißt aber nicht zwingend, dass McLaren mit ihm irgendwie schief gespielt hat, weil was wäre denn passiert, wenn McLaren Piastri fahren lässt, obwohl man mit Ricciardo einen Vertrag hat? Heißt erstmal nur, dass sie ihn zwar nicht im Cockpit haben, aber trotzdem zahlen müssen. Ja? Da geht's letztendlich dann um Geld. Und wenn man jetzt halt, wenn du so einen Vertrag vorzeitig beendest, heißt es ja nur, du musst dich auf einen Aufhebungsvertrag einigen irgendwie. Der eine Vertrag, den du machst, hebt den anderen auf. Haben auch bei uns in der Firma gerade gehabt übrigens. und da musst du dich dann halt einfach einigen und sagen, schau mal, lieber Daniel, du hättest 12 Jahre gekriegt fürs Fahren, jetzt kriegst halt, weiß ich nicht, 8, ist frei erfunden von mir, ja, kriegst 8 Millionen, dafür fährst halt nicht bei uns. So ähnlich ist ja auch bei Kimi Räikkönen gelaufen. Und kannst dafür frei für ein anderes Team fahren. Ist ja auch nicht der schlechteste Deal. So irgendwie wird das wahrscheinlich gelaufen sein. Und das heißt nicht, dass McLaren vertragsbrüchig geworden ist, weil man sich ja mit der anderen Partei, die diesen Vertrag auch hat, geeinigt hat, diesen Vertrag aufzuheben. Ja, das ist ja kein Vertragsbruch. Vertragsbruch wäre, wenn McLaren sagt, okay, du fährst nicht für uns und zahlen tun wir dir auch nichts. Dann wird aber der Herr Ricciardo wahrscheinlich vor ein Gericht gehen und Recht bekommen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, McLaren Strick draus zu drehen. Was haben die getan? Die haben einen Fahrer verpflichtet, der frei verfügbar war, haben den ins Cockpit geholt und haben sich mit dem anderen Fahrer geeinigt drauf, die Zusammenarbeit vorzeitig beenden. Also ich sehe da überhaupt keine Grundlage, McLaren irgendeinen Vorwurf zu drehen.
Im Gegenteil, die waren sogar die Professionellen von allen, die haben aber nichts gesagt. So. Das ist, glaube ich, das, was sich viele Menschen da draußen merken sollten. Wenn es hart auf hart kommt, besser einfach mal die Klappe halten, weil meistens haben die Personen dann recht und nicht die, die sich lauthals äußern. Und deswegen,
dabei muss es Seidel und Brown ja innerlich zerrissen haben, als Ottmar Szafner da seinen Stuss erzählt hat von wegen Vertrag im November 2021. Ja, haben sie aber nicht genutzt, um draufzutreten, sondern haben halt einfach gesagt, wir sagen dazu nichts.
Ja, und das wird am Ende dann auch das Thema sein. Und ja, um vielleicht deine Ausgangsfrage, Sophie, auch nochmal zu beantworten. Ich glaube, dass Oscar Piastri generell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird am Anfang der Saison nächstes Jahr, weil jetzt haben wir genau den Fall, es ging vor ein Gericht, es wird jetzt viel geredet, viel gesagt über einen Fahrer, der zwar die Formel 2 gewonnen hat und die Formel 3 gewonnen hat, aber noch nie in einem Formel 1 Auto saß, also noch nie in einer wirklichen echten Trainingssession und von dem man gar nicht weiß, wie gut der Mann wirklich ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass er, zumindest munkeln das viele Experten, einer dieser Überflieger sein kann, ein Überflieger aller Verstappen und Leclerc. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Kritiker ganz, ganz schnell verstummen, weil dann werden sie sagen, oh wow, schlägt Lando Norris vielleicht zu Beginn mal und ist oder ist nah dran, näher dran als Ricciardo es ist. Oder aber es geht in die ganz andere Richtung, Norris bügelt den komplett weg, dann wird die Häme für McLaren und für Oscar Piastri bei den Fans, die denen was Böses wollen, sehr, sehr groß sein. Aber so oder so wird auch Oscar Piastri nächstes Jahr zu Saisonbeginn ordentlich geguckt und ich freue mich drauf, dass er jetzt endlich in der Formel 1 ist. Ich weiß, du auch. Und bin sehr gespannt auf dieses Duo Norris-Piastri, weil, und das habe ich auch frecherweise gesagt, für mich Piastri die erste echte Standortbestimmung von Lando Norris ist. Und nein, Carlos Sainz sehe ich als nicht talentierter an als Lando Norris, auch wenn viele Sainz-Fans das nicht wahrhaben wollen. Und Daniel Ricciardo war einfach kein Vergleich für Lando Norris, muss man leider aus Ricciardos Sicht so sagen. Und deswegen ein ebenso junger Fahrer mit ebenso viel Talent, zumindest propagiert man das, und der Möglichkeit, die Zukunft zu beherrschen. Das wird auf jeden Fall interessant und McLaren definitiv schon jetzt ein Team, auf das man 2023 besonders gucken wird.
Ja. Ich werf noch, Sophie, und dann kriegst du die Kontrolle über den Podcast zurück.
Alles gut.
Noch ein historisches Beispiel rein zu der Frage, leidet da jetzt vielleicht das Image von Piastri? Ich teile da Kevins Einschätzung. Ich glaube überhaupt nicht. Da wird kein Mensch mehr dran denken, weil wir auch ein historisches Beispiel haben, an das wir uns alle noch erinnern können. Jenson Button, der 2005 und 2006 zweimal sogar in so eine Contract-Gate-Geschichte verwickelt war, als er nämlich BAR verlassen wollte. Was wurde damals nicht alles spekuliert? Meine Güte, da wird jetzt gezwungen. Bei ihm war es ja anders. Er wollte weg und musste dann bleiben, laut Contract Recognition Board. Ja. Das wird die Zusammenarbeit tot machen. Die werden sich nicht mehr ausstehen können. Und um Gottes Willen und Image-Schaden hier, Image-Schaden da. Die Realität ist eine ganz andere. Es hat kein Hahn mehr danach gekräht und 4 Jahre später war er mit dem gleichen Team Weltmeister.
Aber Social Media ist ein bisschen schwieriger zurzeit. Also ich glaube, dass...
Ja klar, aber Social Media ist auch übermorgen wieder vorbei, weißt du?
Absolut, absolut. Nur dass die Leute vergessen leider nicht. Also die haben ja auch Abu Dhabi 21 noch nicht vergessen. Und ich glaube,
Das werden sie vergessen, bin ich mir sehr sicher.
Ich hoffe es für Piastri, weil im Endeffekt ist es unfair. Ihm gegenüber, da hat also sowohl Piastri als auch McLaren haben da nichts falsch gemacht. Wenn, dann muss man halt mal bei den Franzosen nachfragen und sich selber mal hinterfragen, warum man an Esteban Ocon einen gefühlten 10-Jahres-Vertrag gegeben hat und die Chance verstreichen lässt.
Ja, absolut, also echt jetzt, wenn man sich mal aus einer einfach Arbeitnehmer denkt, was er da reindenkt, ja. Du bist jetzt in einer Firma, wo du noch relativ neu bist und die haben dir irgendeine Ausbildungsakademie bezahlt von mir. Ja? Und dann sagst du, ey, super, ich kann mir vorstellen, bei euch einzusteigen. Und übrigens, nächstes Jahr machen wir es dann wirklich los. Ja? Dann kriege ich normales Geld von euch bezahlt und ich bringe dafür auch meine volle Leistung, die ich kann. Und du sagst schon, so, was machen wir jetzt endlich mal den Vertrag? Und wirst monatelang hingehalten und verschleppt und verzerrt und kriegst von einem millionenschweren Formel-1-Team, wo ein Automobilhersteller dahinter steht, als Antwort, unsere Rechtsabteilung ist schlecht besetzt, sorry, diesen Vertrag können wir noch nicht machen, wir haben keine Zeit und der ist im Urlaub. Ey, da sage ich irgendwann auch, tut mir leid, Jungs, aber meine Geduld ist am Ende. Also die einzigen, die hier irgendwo einen schwarzen Schuh angezogen kriegen können, ist Alpine.
Ja, ist ja auch ganz spannend irgendwie. Ich glaube, Toto Wolff hatte sich jetzt auch im Nachhinein dazu geäußert, dass es jetzt eigentlich ein unglücklicher Präzedenzfall ist und dass Mercedes jetzt auch vielleicht ein paar Anwälte mehr einstellt, um die Verträge auch mit jungen Fahrern zu prüfen, damit sowas eben nicht passiert, weil es ist ja schon ein sehr unglückliches Bild. Das muss man einfach feststellen.
Sehr interessant übrigens auch, dass Toto ja kurz vor der Bekanntgabe des CRB-Urteils sich auch so ein bisschen kritisch geäußert hat in Richtung Loyalität, Piastri, ja. Zwischen den Zeilen zumindest hat er es anklingen lassen. Als er das Urteil gelesen hat, hat er das komplett zurückgenommen.
Ja, gut, zu Recht ja auch, muss man sagen. Ja. Weil letztendlich war Alpine jetzt auch nicht die unbedingt loyalste Partei in diesem ganzen Geflecht. Ja, also man kann sagen, ein weiteres Teil im Fahrerkarussell-Puzzle ist einsortiert. Bei Alpine fehlt das natürlich jetzt noch. Den zweiten Fahrer, der jetzt eben nicht Alonso oder Piastri heißt, den möchte man in due course bekannt geben, wie man ja im Englischen immer so schön sagt. Und nein, es wird aller Voraussicht nach nicht Jacques Villeneuve sein, auch wenn der nach dem Monza-Wochenende den Alpine von 2021 testen wird, sondern stattdessen verdichten sich eher die Gerüchte, dass doch Pierre Gasly in Richtung Alpine abwandern könnte.
Schön.
Und so, dass
ja. Nach all den Jahren, die ich es hier gesagt habe.
Ja.
Endlich ist es endlich.
Wird endlich wahr, vielleicht.
Ja,
vielleicht.
Endlich.
Die Bedingungen, die müssen wir ja noch klären.
Ja, dann machen wir das gleich.
Genau, und das machen wir gleich aber nach einer ersten kurzen Pause. Dann wollen wir natürlich auch noch auf den großen Preis der Niederlande zurückblicken. Also noch viel, das heute ansteht hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir waren stehen geblieben beim Fahrerkarussell und der Frage, wer da denn der neue Fahrer bei AlphaTauri werden könnte, wenn man Pierre Gasly zu Alpine ziehen lässt. Denn die Voraussetzung, dass genau das passiert, ist eben, dass man einen adäquaten Ersatz für ihn findet, Christian. Und der soll ja nun scheinbar den Namen Colton Herta tragen, der ja in der IndyCar fährt aktuell. Es steht ja Herta bekanntermaßen in Verbindung mit McLaren, wo die Tür aus eben besprochenen Gründen erstmal zu ist. Ich habe mich gefragt, gibt es da irgendeine offensichtliche Verbindung zum Red Bull-Kosmos, die ich übersehe? Möchte man, keine Ahnung, vielleicht doch AlphaTauri irgendwann an Andretti verkaufen? Oder wo kommt dieser Name jetzt auf einmal her?
Ich glaube, dass den Zac Brown einfach vermittelt hat, der sehr bestrebt ist, dass alle eine gesichtswahrende Lösung haben aus diesem Piastri-Gate raus, also auch Alpine. Und dass Alpine eine gesichtswahrende Lösung hat, geht halt nur, wenn sie Pierre Gasly kriegen, weil das ist wohl der Wunschkandidat. Auf jeden Fall haben wir gesehen und auch fotografiert, aber nicht veröffentlicht, wie sich Zac Brown und Helmut Marko getroffen haben. Also das ist meine Info, dass Zac Brown das eingespielt hat, dass er Colton Herta gepitcht hat als möglichen Ersatz, damit Red Bull vielleicht bereit wäre, Pierre Gasly gehen zu lassen. Und bei Red Bull kann ich mir vorstellen, dass das
Also mir fehlt immer noch so ein bisschen die Fantasie dafür, dass Helmut Marko sagt, boah ja, Colton Hertha brauchen wir aus sportlichen Gründen. Die Fantasie habe ich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendjemand bei Red Bull sagt, ey, Colton Hertha, Typ mit langen Haaren, sieht irgendwie unkonventionell aus, Amerikaner, wir haben nächstes Jahr 3 Rennen in Miami, Austin und Las Vegas, da wird man einen Haufen Dosen damit verkaufen. Das ist, glaube ich, der Reiz der Geschichte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er hat, wie du gesagt hast, diese Superlizenzpunkte nicht beisammen. Ich weiß auch nicht, ob er die zusammenkriegen kann. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, ob es irgendeine Winterserie gibt, wo er vielleicht noch ein paar Pünktchen holen kann.
Also er kann halt also, mit dem, wenn er Dritter in der Indycar-Wertung werden würde, was er, glaube ich, gar nicht mehr kann.
Kann er theoretisch nicht mehr werden. Er kann bestenfalls Achter werden, glaube ich. Kriegt er 3 Punkte.
Damit hätte er sie. Und ich habe gelesen, dass selbst wenn sie ihm jetzt 1 bis 2 Grand Prix-Teilnahmen ermöglichen, er immer noch nicht genug Punkte bekommt.
Ja, ich habe es mal durchgerechnet. Also selbst wenn er von, weil er kann ja noch nicht in Monza fahren, weil da parallel noch Indycar stattfindet, das Finale in Portland, glaube ich, ist jetzt irgendwann mal. Also wenn er wirklich alle 6 restlichen Rennen fährt, hat er 38 Punkte und er braucht aber 40. Also selbst das wird nicht reichen. Und ich weiß, es gab früher mal diese GP2 Asia, die im Winter gefahren wurde. Da konntest du dir ein paar Pünktchen dazu verdienen, aber ich glaube, das gibt's in der Form nicht mehr.
Ja, es gibt jetzt Formel Regional Asia, glaube ich. Das wurde jetzt umbenannt letztes Jahr. Das ist, glaube ich, auch irgendwie im Januar oder irgendwie sowas. Aber ich weiß auch nicht, ehrlicherweise, wie viel.
Kart-WM könnte fahren, sehe ich gerade. Wenn er da Kart-Weltmeister wird, was er wahrscheinlich nicht wird, da gibt es 4 Punkte dafür. Ich habe gerade die Tabelle vor mir aufgemacht. Ja. Also du musst ja auch in diesen Serien erstmal dann gewinnen. Ja? Das ist ja auch kein Selbstläufer.
Das kommt hinzu. Ne?
Spezialisten dann tatsächlich gewinnst. So, und warum ich nicht glaube, dass das realistisch ist, ist, normalerweise würde man sagen, okay, mit gesundem Menschenverstand, die Formel 1 hat ein großes Interesse dran, dass ein Amerikaner Formel 1 fährt. Ich persönlich würde auch sagen, ein Colton Hertha, der, ich glaube, 7 Indycar-Rennen gewonnen hat, dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob der die Fähigkeit hat, ein Formel-1-Auto sicher zu bewegen. Und das ist ja der einzige Zweck der Superlizenz. Kein Zweifel, kann der mit Sicherheit. Aber wenn wir uns also strikt an dieses Reglement halten, dann glaube ich nicht, dass es da einen Ausweg gibt, weil nämlich auch inzwischen sogar Stefano Domenicali, der das allergrößte Interesse dran haben müsste an einem amerikanischen Fahrer, sogar der hat gesagt, let's stick with the rules. Und deswegen glaube ich nicht, dass Helmut Marko sieht es ganz anders. Der sagt, da gibt es eine Möglichkeit. Da haben wir auch eine Geschichte von veröffentlicht. Keine Ahnung, es wird Verhandlungssache sein, aber ich glaube, auf konventionellen Weg wird es nicht hinhauen.
Wollt ihr mal wissen, wie viel Dosen Red Bull in Amerika verkauft hat letztes Jahr? Also nur um das Thema vielleicht mal so ein bisschen zu entkräften. Im Wert von 3,25 Milliarden US-Dollar, 16% Steigerung von 2020 zu 2021. Und der nächste ist ja Monster Energy, ja, und die sind bei 3,23. Also es ist relativ enger Kampf zwischen Monster und Red Bull, aber Red Bull ist immer noch Marktführer in den USA.
Ja. Gut, vielleicht wollen sie dann die Marktführerschaft ablösen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir werden es erfahren. Ich glaube, Dr. Helmut Marko rechnet ja sogar noch mit einer Entscheidung jetzt im Rahmen des großen Preises von Italien. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Kevin, jetzt hat Christian es ja auch schon gesagt, oder ist ja eigentlich auch logisch, Colton Hertha ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in der Formel 1, jetzt abgesehen von dem einen Testtag, den er jetzt hatte mit McLaren im Portimao war es, meine ich. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die Red Bull Union anguckt, da hat jetzt in diesem Jahr auch keiner unbedingt herausgestochen oder sich besonders empfohlen für die Formel 1. Wo siehst du jetzt insgesamt das kleinere Risiko, nenne ich es jetzt mal, mit einem Colton Hertha aus der Indycar oder bei einem der Red Bull Junioren, Liam Lawson beispielsweise?
Boah, das kleinere Risiko sicherlich bei den Junioren, weil die ja auch enger dran sind am Red Bull-Programm generell und auch schon im ganzen Kosmos sind. Colton Hertha wäre sicherlich eine sehr aufregende Variante, sehr wild vielleicht auch mal, out of the box, eigentlich für das, was für Red Bull ja auch mal bekannt war. So ein bisschen verrückte Sachen zu machen. Also ich finde es sehr fragwürdig dem Junior-Programm generell gegenüber, was sie da jetzt gerade machen. Also sie haben ja Sergio Perez erstmal von außen geholt und ins Red Bull-Cockpit gesetzt. Jetzt holen sie Hertha von außen und setzen ihn bei AlphaTauri rein. Also ich habe es heute Mittag getwittert, als Red Bull Junior würde ich mir auch teilweise mal Alternativen suchen, wenn ich es denn könnte. Dagegen spricht natürlich wiederum das, was Dr. Marko uns in Ungarn gesagt hat. Wir unterstützen ja auch Fahrer, die in anderen Serien dann fahren und irgendwann ziehen sie dann weiter und sie haben trotzdem noch Red Bull Sponsoring oder Unterstützung oder sowas. Also trotzdem, wenn ich Liam Lawson wäre, der für eine Saison in die DTM geschickt worden ist, da fast Meister geworden ist, klar, in der Formel 2 jetzt dieses Jahr ein bisschen schwankende Leistung zeigt, aber ich finde, in der Formel 2 ist keiner wirklich dieses Jahr der komplette Überflieger. Also keiner sticht jetzt da hervor, so wie Piastri zum Beispiel. und man denkt so, boah, ist der next big thing, der muss unbedingt in die Formel 1. Im Gegenteil, und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, den Junioren gegenüber, was da gerade passiert. Aber gut, so ist das Geschäft. Das Geschäft sieht den amerikanischen Fahrer, glaube ich, eher vor. Ist man, glaube ich, auch gut mit bedient, wie Christian ja auch schon gesagt hat, mit den drei Rennen in den Staaten nächstes Jahr. Dann auch Colton Herter zu haben, der von der Andretti-Familie sehr, sehr gepusht wird. Also habe ja mit Mario Andretti 2020 in Vintage The Past of Formula One genau über diesen Mann gesprochen. Und hat er auch schon gebohrt und getan und gesagt, Colton Herter muss in die Formel 1, der kann das, der ist richtig gut. Ja, ist halt schade für Lawson, für Hauger und für Iwasa und für Daruvala und für Hadjar, obwohl der ja auch schon so ein bisschen als nächstes großes Ding gehandelt wird in der Formel 3 und auch gute Leistungen zeigt. Aber ja, muss man halt schauen. Ich finde es persönlich schade. Vom Geschäftlichen her kann ich es natürlich vollkommen verstehen.
Das ist Marco, der ist da übrigens auch ein bisschen widersprüchlich, weil der hat am Wochenende ja zuerst gesagt, dass der potenzielle Ersatzfahrer, so es denn soweit kommen sollte. Ja, das ist ja noch nicht gegessen. Ich habe es mir jetzt rausgesucht, während ihr gesprochen habt. Für den Reservefahrer würden wir daraus jemand rekrutieren und bezog sich mit daraus auf die Fragestellung, also auf dem Red Bull Junior Kader. Mhm.
Naja, so. Aber das war ja Reservefahrer für Red Bull Racing und das wäre Yuki Tsunoda. Ach
so.
Das war nicht Reservefahrer.
Das habe ich anders verstanden. Nee,
habe ich auch anders interpretiert.
Pierre Gasly ist ja Reservefahrer für Red Bull. Und darauf zielte, glaube ich, auch die Frage raus. Wer wird dann Reservefahrer? Weil würde Colton Herter dann auch direkt Reservefahrer bei Red Bull werden?
Ach so, okay.
So habe ich es rausgelesen. Weil
ja, es ergibt Sinn, weil ich habe das auch erst wie Christian verstanden, habe mich aber auch über das Wort Reserve gewundert. Ich
genau.
Meine, klar, man hätte es anders interpretieren können, aber ja, gut. Auf jeden Fall spannende Voraussetzungen. Ich finde auch für Colton Herter, wenn er die Chance kriegt, ich meine, gut, er war in der Formel 4 mal aktiv, aber ansonsten, ich glaube, die Formel 3, Formel 2 Fahrer kennen natürlich die Strecken besser, sie kennen die Reifen besser. Es sind, glaube ich, doch viele Kleinigkeiten, die da anders sind. Das können sicherlich auch Indycar-Fahrer alles hinkriegen, aber vielleicht braucht es ein bisschen länger Zeit und ja, ob man die immer so hat, ist ja auch immer eine gute Frage.
Weißt du, was ich interessant finde, Sophie?
Ja.
Dass Zac Brown Colton Herter pusht, aber nicht Peter O'Ward.
Ja, ist traurig.
Ja, weil Peter O'Ward ist Formel 2 gefahren mal. Peter O'Ward ist ein McLaren-Kaderfahrer. Ich meine, klar, den möchte er natürlich einerseits nicht abgeben. Andererseits natürlich auch ein ganz kluger Schachzug. Wenn du Colton Herter aus der IndyCar weg hast, ist das natürlich einer, den Award nicht mehr schlagen muss. Also irgendwie ist das alles ein bisschen schräg, was Zac Brown macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich blicke bei dem jetzt, also ich finde den immer noch sehr sympathisch, aber bei manchen Sachen blicke ich einfach nicht wirklich durch und muss man vielleicht nicht alles verstehen. Also dann hätte ich gedacht, dann pusht er vielleicht eher Peter Award, aber gut, ist halt so.
Er hat schon viele Finger im Spiel, das kann man durchaus so sagen. Ist sicherlich auch einer, der dafür ist, ja, logischerweise, wenn er ihn empfohlen hat, dass man dann vielleicht auch mal eine Ausnahme macht, was die Superlizenz angeht. So angefangen, Christian, du hast auch auf deiner Facebook-Seite auch einen Artikel noch, oder was heißt Artikel, einen Kommentar zu Thema Superlizenz geschrieben. Ne? Wir können das jetzt, glaube ich, zeitmäßig heute nicht mehr diskutieren, aber wenn ihr das lesen wollt, dann mache ich jetzt kurze Shoutout hier an Christians Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Ja, ist halt auch ein ganz spannendes und aktuelles Thema gerade und wenn wir schon dabei sind, auf Twitter gibt es natürlich auch immer ganz viel Meinung zu lesen von Christian unter @nimmervollf1 und Kevin hat ja eben auch schon ein paar seiner Tweets angesprochen, die findet ihr unter @kevin_scheuren und mich unter @sophieaffelt. So, haben wir das auch für heute erledigt. Und ich glaube, damit können wir auch das Thema City Season, das wir jetzt heute sehr ausführlich behandelt haben, erstmal abschließen. Denn es gab ja auch noch ein Rennen am Wochenende. 300.000 Zuschauer waren da, glaube ich, knapp an der Strecke in Sandford über das Wochenende gesehen. Und sie haben ihren Helden gebührend gefeiert, kann man sagen. Denn Max Verstappen konnte seinen Erfolg beim Heimspiel aus dem vergangenen Jahr wiederholen. Da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein. Aber Kevin, ich will vorher noch einen Fahrer hervorheben, der so ein bisschen untergegangen ist, trotz seiner Leistung am vergangenen Wochenende. Ich rede von Fernando Alonso, der ist ja von Platz 13 auf Platz 6 gefahren, damit Best of the Rest gewesen. Und da hat er auch mal wieder gezeigt, würde ich sagen, was da Alpine verloren geht im kommenden Jahr, oder?
Ja, total. Und das war ja mein persönlicher Driver of the Day. Das habe ich auch am Sonntag im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt. Ich finde das einfach faszinierend, den zu beobachten. Ich bin auch nochmal bei F1 TV in die Onboard gegangen bei ihm, um so ein paar Sequenzen mir nochmal anzuschauen. Das ist schon, der ist in Sachen Racecraft schon mächtig weit vorne mit dabei, ne? Also der muss sich überhaupt nicht vor einem Verstappen oder Hamilton oder Leclerc verstecken, im Gegenteil. Also das ist beeindruckend gewesen auf einer Strecke, wo viele gesagt haben, da kannst du nicht überholen, da kannst du nicht überholen. Und er überholt auch an Stellen, an denen man vielleicht eher nicht überholen kann. Ne? Hat natürlich auch ein bisschen Glück, diese Situation mit Carlos Sainz in der Boxengasse, wo er ihn touchiert. Hätte natürlich auch übel ausgehen können, aber insgesamt eine Top-Leistung von Fernando Alonso. Und ja, ich glaube, das einen leid, das anderen freut. Ich glaube, Lawrence Stroll macht bei jedem solcher Leistung auch ein paar Luftsprünge und hofft darauf, dass das Auto, wie bei seinem Sohn Lance, der auch ein extra Lob verdient hat an diesem Wochenende, finde ich, so funktioniert auf so einer Strecke und Alonso British Racing Green auch wieder so in die oberen Top-10-Platzierungen führen kann. Ne?
Ja, also wie wir zu Beginn der Ausgabe schon festgestellt haben, hat Alpine zwar das Duell um Oscar Piastri gegen McLaren verloren, aber man muss sagen, auf sportlicher Seite, jetzt im Kampf um Platz 4 in der WM, sieht es da aktuell deutlich besser aus für die Franzosen. Liegt auch daran, dass sie eben mal wieder mit beiden Autos punkten konnten. Esteban Ocon ist am Ende auf Platz 9 gefahren, meine ich. Lando Norris war mal wieder Einzelkämpfer, Platz 7 am Ende hinter Fernando Alonso, während Daniel Ricciardo eben nur auf dem 17. Platz am Ende gelandet ist. Also wieder ein enttäuschendes Ergebnis aus seiner Sicht, muss man sagen. Der könnte ja auch noch mal ein paar gute Resultate gebrauchen. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, um sich auch für ein Formel-1-Cockpit im nächsten Jahr zu empfehlen, wenn er nicht auf der Reservebank landen möchte. Und ja, das gilt auch noch für einen anderen Fahrer, kann man sagen. Da können wir mal so ein bisschen zum deutschen Fahrer oder den deutschen Fahrern im Feld kommen. Und Jean Haas, der ist ja auch in Sandford vor Ort, ich glaube im Monster auch, und schaut sich natürlich ganz genau an, was Mick Schumacher denn da auf der Strecke fabriziert. Und da muss man sagen, da hat er zumindest am Samstag viel Gutes gezeigt mit Platz 8 im Qualifying, Christian, während ja Kevin Magnussen im Q1 schon die Säge streichen musste. Zugegebenermaßen hatte Kevin Magnussen überhaupt kein gutes Wochenende erwischt. Aber auch für Mick Schumacher lief es im Rennen dann ein bisschen gegen ihn, sodass am Ende dann nur noch Platz 13 blieb. Glaubst du, es war jetzt trotzdem insgesamt ein Wochenende, dass sie ihn vielleicht einen Tick näher an der Vertragsverlängerung gebracht haben könnte, leistungstechnisch?
Ja, absolut. Also er hat genau das getan. Also die Punkte, die du holst, die sind ja immer natürlich interessant für eine WM-Tabelle und ich sag mal so für das Publikum, weil das ist natürlich schön, wenn du WM-Punkte anschreiben kannst. Aber ein Wochenende, wo Kevin Magnussen Siebter wird und Mick Schumacher Achter, bringt zwar Punkte, ist aber eigentlich ein Misserfolg. Hingegen am Wochenende wie dieses, wo er Kevin Magnussen im Qualifying sehr deutlich in die Schranken gewiesen hat. Im Rennen haben wir so den ganz direkten Vergleich leider nicht gehabt. Aber festhalten können wir, dass Mick weitgehend schuldlos war an den Problemen, die es da gegeben hat, weil für einen Wagenheber kann er halt nichts. Also von daher hat er absolut, und das tut er jetzt schon seit einigen Wochen, unter Beweis gestellt, was er kann. Und es ist echt so, also die Ziehharmonika, die ich da spiele, ist ja schon uralt, ja. Aber es ist echt so, nach 1,5 Jahren scheint ihm irgendwie der Knopf aufzugehen. Das war sogar in der Formel 3 schon so. Da hat er auch, das wird manchmal ein bisschen vergessen, im ersten halben Jahr seiner Meistersaison hat er auch nichts gewonnen, ja. Das ging erst dann ab Spa los, ab Sommer irgendwann. Und jetzt scheint sich das in der Formel 1 genauso zu wiederholen, weil man muss jetzt auch mal bei aller Kritik, die ich immer wieder an Mick Schumacher auch geübt habe, muss man jetzt auch mal festhalten, seit ein paar Wochen hat er den Magnussen im Griff. Genauso, wie er ihn im Griff haben muss, um eine Karriere in der Formel 1 zu haben. Also ich hoffe, und da hat Günther Steiner ja angedeutet, zuletzt in Sandford, dass man mit der Entscheidung vielleicht doch ein bisschen länger wartet, als das ursprünglich angedeutet wurde, zumindest in der Kommunikation, nämlich dass nicht schon im Monster die Entscheidung fällt. Ich glaube, dass das Mick entgegenkommt, weil es aktuell richtig gut läuft für ihn. Und wenn er 2-3 Rennen jetzt nochmal so draufsetzt, ja, vielleicht Magnussen wirklich regelmäßig 3, 4, 5 Zehntel geben kann im Qualifying, im besten Fall auch mal ein problemloses Rennen hat von Teamseite, dann steigen seine Chancen ganz eindeutig. Allerdings, ich sehe hauptsächlich nur noch die Chance bei Haas, denn bei Alpine haben wir gerade schon drüber gesprochen, deshalb Pierre Gasly gesetzt. Alpha Tauri hat Helmut Marko schon ziemlich endgültig, würde ich sagen, ausgeschlossen, so wie er sich geäußert hat. Mhm. Bei Williams wäre theoretisch natürlich eine Möglichkeit, aber ich tue mir schwer damit, dass Jost Capito argumentieren kann, Mick Schumacher einzusetzen und Logan Sargeant abzusagen. Also ich glaube, seine beste Chance ist tatsächlich Haas. Eine ganz kleine Chance noch bei Williams und dann ist durch. Aber die Chancen bei Haas, die wachsen meiner Meinung nach aktuell.
Ja. Trotzdem ein bisschen Geduld müssen wir noch üben, aber wie du schon gesagt hast, ist es vielleicht in dem Fall auch gar nicht so schlecht. Gab jetzt auch so ein paar Schlagzeilen zum Thema Ferrari Driver Academy, wo er ja anscheinend dann auch raus ist im nächsten Jahr. Er wollte oder konnte sich aber also nicht so ganz dazu äußern, aber ja, auf jeden Fall können wir festhalten. Ordentliche Leistung gezeigt in Sandford. Ein bisschen durchwachsener lief es auf der anderen Seite bei seinem guten Freund Sebastian Vettel, kann man sagen. Der ist einen Platz hinter ihm gelandet und über sein Rennen sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung, genauso natürlich wie über das Duell um den Sieg zwischen Mercedes, überraschenderweise, und Max Verstappen. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute in der Besetzung Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany und mir, Sophie Affelt. Und wir befinden uns noch in der Analyse zum Großen Preis der Niederlande, der, ja, wie vor der Pause schon angedeutet, für Sebastian Vettel eher ein Wochenende zum Vergessen war. 14. Platz war es eben, oder ein 14. Platz war es eben am Ende, während sein Teamkollege es auf Platz 10 geschafft hat. Kevin, du hast Lance Stroll vorhin schon, ja, zu Recht kurz gelobt. Was kann man jetzt mitnehmen aus dem Wochenende mit Blick auf Sebastian Vettel? Auto top, seine Leistung eher weniger, oder wie würdest du es zusammenfassen?
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, eine Leistung, die der ganzen Situation irgendwie angemessen ist. Ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel noch diesen letzten Willen hat, da jetzt Bäume auszureißen, auch wenn er das vielleicht nach außen ein bisschen anders verkauft. Aber ich glaube, der nimmt das jetzt jeden Tag so, wie es kommt, und versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ja, wenn du so oft von Mick Schumacher überholt wirst, dann weiß ich nicht, was dahinter steckt. Ob das wirklich am Haas lag, an Schumacher lag, oder ob Vettel Schumacher helfen wollte, so ein bisschen besser dazustehen. Klar ist, offensichtlich konnte das Auto mehr, als Sebastian Vettel gezeigt hat. Lance Stroll, der nun wahrlich keiner der Schlechtesten ist, hat das an diesem Wochenende gezeigt. Und es ist dann schade, dass Sebastian Vettel das nicht hinbekommt. Und wie gesagt, da muss man einfach schauen, ob er da noch diesen letzten Willen hat, diesen letzten Meter extra zu gehen dafür, oder dann fünfe gerade sein lässt. Ich glaube, jetzt in Monza ist er nochmal ein bisschen motivierter aufgrund der Ferrari-Vergangenheit und der Strecke, wo er zum ersten Mal gewonnen hat und so. Und ja, dann geht die Abschiedstournee halt weiter, und mal gucken, über welchen Vettel wir nächste Woche sprechen, ob es ein bisschen erfolgreicherer war oder ob es dann ähnlich in die Hose geht. Also ich befürchte nur, dass der Aston Martin auf der Strecke in größere Probleme kommen wird und vielleicht eher über den zweiteren Vettel hier gesprochen wird.
Ja. Nicht auszuschließen auf jeden Fall, aber trotzdem generell ein gutes Zeichen zu sehen, dass man theoretisch auch mit einem Aston Martin in Q3 einziehen kann, weil wenn man sich so die Qualifying-Ergebnisse der letzten Wochen anguckt, dann schien das jetzt eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ja, also 0 Punkte für Sebastian Vettel, genauso viele übrigens wie für Alfa Tauri, Williams und Alfa Romeo. Valtteri Bottas auch wieder großer Pechvogel, muss man sagen, musste sein Auto schon wieder abstellen. Also da setzt sich der negative Trend leider fort. Es war natürlich in erster Linie für ihn blöd, hat aber durchaus auch Einfluss auf das Renngeschehen an der Spitze des Feldes, muss man sagen. Es sah ja lange so aus, als könnte Mercedes Max Verstappen wirklich Konkurrenz um den Rennsieg machen, im Gegensatz zu Ferrari, bei denen ja mal wieder nicht so viel zusammenlief, muss man sagen. Am Ende wurde es dann nur in Anführungszeichen Platz 2 durch George Russell und Platz 4 durch Lewis Hamilton. Dass es überhaupt lange Zeit so gut lief, lag ja auch daran, dass es entgegen der Erwartungen extrem gut geklappt hat mit den harten Reifen. Damit konnte man jetzt am Freitag, Samstag noch nicht zwangsläufig rechnen. Und es war dann eben lange Zeit ein Duell, Einstopp gegen Zweistopp mit den beiden Mercedes-Fahrern eben auf der Einstopp-Strategie, bis dann Yuki Tsunoda in Runde 48 das Auto abstellen musste und ein Virtual Safety Car ausgelöst hat. Und ich glaube, Christian, Verschwörungstheorien, dass man dieses Virtual Safety Car mit Absicht ausgelöst hat vom Schwesterteam, die können wir doch hier auch nochmal für Quatsch erklären.
Ja, das ist natürlich Nonsens. Also, das ist Quatsch. Ganz ehrlich. Also erstens wird der Funkverkehr abgehört. Ja? Das heißt, irgendjemand müsste ja Yuki gesagt haben, mach das jetzt so. Das hätte man ja auch gehört, wäre transparent. Kann jeder übrigens nachhören im F1-TV-Boxenfunk. Da muss man gar nicht die 4 sein dafür. Oder dass es schon vorher eine Absprache gegeben hätte. Das ist aber auch Quark, weil niemand konnte ja wissen, wie sich dieses Rennen entwickelt. Also nee, das ist echt absolut nicht plausibel. Und das Risiko, einen Sieg, den Max Verstappen gar nicht unbedingt braucht, auf diese Art zu erzwingen und damit eine Strafe zu riskieren mit dem berühmten Paragraphen 151c, der dann vielleicht dazu führt, dass ihm so ähnlich wie Michael Schumacher damals ein WM-Titel aberkannt wird. Bei Michael Schumacher war es ja ein zweiter Platz in der WM. Absolut no way. Also so blöd ist kein Mensch.
Ja, und die Hasskommentare da in den sozialen Netzwerken in Richtung Hanna Schmitz als Red Bull-Strategin, die waren natürlich auch vollkommen unangebracht. Also ja, auch schon ein bisschen schade, dass Alpha Tauri da extra nochmal ein Statement rausgeben muss, muss man sagen. Also ja, da können
dass
die Leute...
Dass denen das geholfen hat, darüber braucht man nicht diskutieren, aber es ist manchmal ein Zufall. Erinnert mich übrigens auch gerade an ein Interview mit Helmut Marko, das wir unmittelbar nach Abu Dhabi 2021 gemacht haben, wo er gesagt hat, jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre nicht der Latifi gewesen, sondern der Yuki, was da los gewesen wäre. Und ich glaube, jetzt haben wir so einen kleinen Mikrokosmos davon mal erlebt, was da los gewesen wäre.
Aber auf jeden Fall, die Leute können ihre Aluhüte wieder absetzen, zumindest was die Situation angeht, würde ich sagen. Kevin, das war die eine viel diskutierte Situation. Es gab dann aber schnell auch die nächste, als nämlich eben schon angesprochener Valtteri Bottas in Runde 55 diesmal wieder also ein richtiges Safety Car in Anführungszeichen ausgelöst hat und Lewis Hamilton im Gegensatz zu Max Verstappen nicht an die Box gekommen ist, dann das Rennen zwar zeitweise angeführt hat, aber beim Restart dann gegen Verstappen auf den neuen Softs keine Chance auf der Geraden hatte. Und auch George Russell, der sich ja auch neue Reifen geholt hat, den musste er dann ziehen lassen. Jetzt hat George Russell natürlich ja selbst auch aktiv den soften Reifen eingefordert, weil es für ihn auch am besten war. Aber wenn du jetzt am Kommandostand gesessen hättest, wärst du auch diesem Wunsch nachgekommen, auch wenn das jetzt bedeutet, dass man damit die Chancen auf den ersten und vielleicht auch einzigen Sieg in dieser Saison nicht maximiert, wenn man diesen Puffer eben wegnimmt zwischen Hamilton und Verstappen.
Ja klar, weil du die Rolle von George Russell stärken musst und jetzt sehr früh die Möglichkeit hast, einen sehr starken, sehr fähigen Formel-1-Fahrer heranzuzüchten, der auch in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu fällen. Und im Grunde genommen hat er auch das Anrecht, in gewisser Weise sich darauf erarbeitet, das auch so zu tun. Und Lewis Hamilton hätte das auch machen können. Nicht? Also Lewis Hamilton hätte auch sagen können, ich möchte neue Reifen haben. Hat er nicht gemacht. George Russell hat das gemacht. Ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er sich zu einer Strategie äußert und etwas anderes anfordert. Ich glaube, es waren ja mal irgendwann Slicks statt Regenreifen oder sowas. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo es war, aber es war auf jeden Fall, wenn es gut gegangen wäre, hätte er das Rennen da gewonnen vielleicht. Das ist natürlich nicht gut gegangen, aber nichtsdestotrotz mutig von ihm. Und da würde Mercedes einen Riesenfehler machen, wenn sie da nicht dem Wunsch nachkommen und ihn wechseln. Und ja, das ist einfach die Zukunft. Und die Zukunft ist rosig, glaube ich, das, was das angeht. Und es ist doch schön, wenn George Russell da so eine Rennintelligenz hat, die ihm helfen kann in so einem Moment auch. Hat sein Ergebnis maximiert. Natürlich ist Lewis Hamilton ein bisschen hinten übergefallen. Das ist leider so ein bisschen seine Story in diesem Jahr. Also ich glaube, viele Hamilton-Fans müssen sehr stark sein, dass die erste Saison wird, in denen er kein Rennen gewinnen wird. Also ich sehe jetzt kaum noch eine Strecke, auf der sie wirklich ernsthaft gewinnen können. Also Singapur vielleicht noch, warum auch immer, so ein bisschen ein Gefühl, dass das eine Strecke sein könnte, wo sie zumindest besser funktionieren. Aber dann muss es ja auch immer noch klappen für ihn. Und ja, also es ist ein schwieriges Jahr für Lewis Hamilton. Dieses Rennen war wieder so ein Beweis dafür. Auch seine Reaktion am Boxenfunk ist ja sehr stark diskutiert worden. Aber ich finde, George Russell muss man einfach erneut loben dafür, was er da gemacht hat. Und ja, konnte da dann trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Mercedes einfahren.
Ja, hat er sich da eben echt ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Ja, jetzt kriege ich den Satz gar nicht mehr zusammen, aber er hat das Gefühl, er wurde im Stich gelassen, so vom Team mit dieser gesplitteten Strategie. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, er hat sich auch ordentlich am Funk darüber ausgelassen. Hätte sich in dem Moment vielleicht auch gewünscht, dass es nicht im TV übertragen wird. Daran hat ja zumindest Fernando Alonso auch Kritik geübt nach seinem kleinen Wutausbruch in Spa nach dem Crash mit Lewis Hamilton. Christian, können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz drauf eingehen? Ist diese Kritik für dich nachvollziehbar an der Übertragung des Funks? Weil ich finde ja, ohne würden sowohl uns ZuschauerInnen als auch euch Medien doch einiges verloren gehen, oder?
Ich übernehme mal eben, Sophie. Christian musste leider spontan weg. Ich glaube, dass ja, das mit dem Boxenfunk jetzt eine sehr interessante Sache wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich frage mich ja tatsächlich, wie das sein kann, dass die Fahrer das so unterschätzen, was so ausgestrahlt wird im TV. Also weil auch alle wissen, dass das offen ist. Also manchmal, ich meine klar, im Eifer des Gefechts vergisst du das dann mal. Also vergisst Kameras, vergisst Mikrofone und so. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn dann der Backlash kommt. Aber andererseits finde ich es wiederum stark, dass Lewis Hamilton sich danach halt hinstellt und sagt, ich habe mich komplett im Ton vergriffen. Ich entschuldige mich beim Team, das war nicht angemessen und dann halt dementsprechend die ganze Sache auf seine Kappe nimmt und sagt, okay, mir ist das Team wichtig und die Leute waren ja auch sehr dankbar dafür, dass er sich da dann doch sehr positiv geäußert hat. Also es ist so Fluch und Segen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Und letztendlich, du hast es gesagt, er hat sich entschuldigt und das Team konnte insgesamt ja auch gute Punkte mitnehmen im Vergleich auch zu Ferrari. Von daher ja, bestimmt ein bisschen Enttäuschung, dass da dieser Sieg ja doch entglitten ist oder der scheinbare Sieg. Ich glaube, es wäre letztendlich so oder so sehr eng geworden. Aber wenn dann am Ende auch nur noch die Holzmedaille bleibt, natürlich umso ärgerlicher. Aber trotzdem, die Ausgangssituation in den Weltmeisterschaften nicht schlecht aus Mercedes Sicht. George Russell ist näher rangerückt, auch an Platz 2 sogar in der Fahrer-WM und auch in der Konstrukteurs-WM ist Mercedes nach wie vor nicht als weit weg. Also das bleibt noch spannend, hoffentlich auch bis zum Saisonende, weil mit dem Titel muss man ja sagen, Kevin, sieht das ja leider in Anführungszeichen anders aus, weil Max Verstappen hat verdient vor heimischem Publikum erneut triumphiert, trotz leichter Startschwierigkeiten am Freitag, wo er noch ein bisschen mit Getriebeproblemen zu kämpfen hatte. Hat jetzt damit auch die 10 Saisonsiege vollgemacht, das heißt nur noch 4 fehlen, dann zieht er auch an Michael Schumacher und Sebastian Vettel vorbei, was die meisten Siege in einer Saison angeht, und hat dann den nächsten Rekord inne. Ja, in der aktuellen Form möchte man sagen, ist das nicht unmöglich, dass das bald passiert.
Nee, und vor allem bei der Anzahl von Rennen. Ja, also das ist, ich meine, das verstehe ich schon, wenn Leute dann sagen, ja, es werden auch viel, viel mehr Rennen gefahren. Das ist durchaus richtig, aber du musst auch das Auto hinstellen, das so viele Rennen gewinnen kann. Und der Red Bull ist echt faszinierend, was das angeht, und Max Verstappen sowieso. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Jahr diesen Rekord auch purzeln lässt, und das ist ja genau das. Wir haben die letzten Jahre Lewis Hamilton reihenweise Rekorde knacken sehen. Ich glaube, Max Verstappen wird der Nächste sein, der diese ganzen Rekorde bricht. Und das ist schon ganz, ganz beeindruckend, eigentlich nur mit einer Trainingssession den Red Bull auf die Eins zu stellen im Rennen. Dann natürlich ein bisschen Glück auch zu haben mit der Strategie, mit den Fehlern anderer, aber dann dieses Auto zu haben, was einfach ein Biest ist, mit dem Fahrer, der einfach ein Biest ist, an einem Ort, an dem er gewinnen musste, ja schon fast. Das ist schon super, super beeindruckend, und ja, also mindestens 14 Saisonsiege sind, glaube ich, noch drin für ihn.
Weniger gut lief es mal wieder für Sergio Perez. Der war ja unter der Woche noch fleißig im Simulator, um herauszufinden, wie denn in Spa dieser gigantische Abstand, sage ich mal, zu Max Verstappen zustande gekommen ist. Aber muss man jetzt auch wieder sagen, so richtig viel geholfen hat es scheinbar nicht. Jetzt kam 5. Platz sogar nur bei raus. Bei Carlos Sainz sah es jetzt auch nicht viel besser aus. Platz 8 am Ende, nachdem er ja auch noch diese 5-Sekunden Strafe kassiert hat für den Unsafe Release im Rennen. Also kann man auch festhalten, wir waren beide in Sandford ihren Teamkollegen relativ deutlich unterlegen.
Ja, das ist ja leider so eine Geschichte, und ist ja so ein bisschen das, wo Christian, der jetzt wieder da ist, ja, eigentlich schon angekündigt hat, dass es so sein könnte im Laufe der Saison, ne? Also, dass Perez gegen Verstappen sehr, sehr abstinkt und dass Sainz gegen Leclerc seine Probleme haben wird. Und das bewahrheitet sich jetzt. Was ich aber interessant fände, Christian, wenn du mir die Frage gestattest, Sophie, wenn jetzt Sergio Perez Alexander Albon oder Daniel Kwiat heißen würde, würde man da schon deutlicher über ihn diskutieren, also das Thema Cockpitwechsel bei Red Bull?
Nein, glaube ich nicht, weil das Leistungsniveau von Perez ein ganz anderes ist als das, was Gasly und Albon damals gezeigt haben. Also selbst an vermeintlich schlechteren Tagen ist er im Rennen immer noch verhältnismäßig konkurrenzfähig und fährt eigentlich immer zumindest irgendwo in dieser Spitzengruppe mit, ja, mischt die Ferraris auf oder ähnliches. Das war ja bei Albon, wenn wir uns zurückerinnern, der hat das einmal geschafft, nämlich beim allerletzten Rennen in Abu Dhabi. Und da wurde dann gesagt, ey, wären alle Rennen so gewesen, hätte es nie ein Problem gegeben. Also selbst ein Perez, der jetzt nicht mehr das Niveau vom Saisonbeginn hat, ist immer noch um einige Klassen konkurrenzfähiger im Vergleich zu Verstappen, auch als Albon das je war.
Ja. Ja, trotzdem, ein richtig gutes Bild hat er wieder nicht abgegeben. Das muss man leider einfach so festhalten. Ob es jetzt jemand anders besser gemacht hätte, ist natürlich auch schwer zu sagen. Wir reden ja immer wieder über diesen Verstappen-Faktor, der sicherlich ja groß ist und scheinbar irgendwie auch immer noch größer wird. Ja, auf Ferrari-Seite muss man sagen, die haben anscheinend wieder mal in die Lostrommel gegriffen, und diesmal stand auf dem Zettel, ja, fehlendes Rad oder falsch positioniertes Rad. Da lief mal wieder gar nichts zusammen mit diesem 12-Sekunden-Boxenstopp bei Carlos Sainz. Den Anzeigen-Release hatte ich ja auch schon angesprochen. Also das war wieder, ja, eine kuriose Vorstellung, nenne ich es jetzt mal. Allerdings wurde Charles Leclerc weitestgehend verschont dieses Mal, sodass er immerhin auf dem Podium gelandet ist. Da war er jetzt auch nicht unbedingt Stammgast in letzter Zeit. Mehr war allerdings auch nicht drin, denn bei Ferrari, da hat einfach die Pace gefehlt. Das Thema können wir vielleicht noch ein bisschen mit ins nächste Take rüberziehen, denn wir wollen jetzt das Thema Großer Preis der Niederlande ein bisschen verlassen langsam und uns in Richtung Italien bewegen nach einer letzten Unterbrechung. Und unsere Tipps werden dann natürlich auch gleich noch auf euch warten, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir melden uns zurück zum letzten Take für heute bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wollen noch kurz auf den finalen Part des einzigen Triple Headers der Saison vorausschauen. Ein Klassiker im Formel 1 Kalender steht an mit dem großen Preis von Italien in Monza. Für Ferrari natürlich immer ein besonderes Rennen, in diesem Jahr vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil man eben auch diese 75-jährige Firmentätigkeit von Ferrari feiert. Es wurden ja auch jetzt schon Bilder veröffentlicht von gelben Sonder-T-Shirts. Gelb steht da in dem Fall für die Stadt Modena, wo Enzo Ferrari ja geboren wurde. Und vielleicht gibt es auch eine Sonderlackierung. Wenn das der Fall sein sollte, bringt das hoffentlich Glück, Christian. Denn wir hatten auch in der vergangenen Woche schon kurz drüber gesprochen, es muss eigentlich das Ziel von Ferrari sein, zumindest in Anführungszeichen, dieses Heimrennen zu gewinnen, wenn es jetzt mit den WM-Titeln schon nichts wird. Charles Leclerc hat sich da allerdings eher skeptisch geäußert, was so die Chancen auf dem Papier angeht. Schließt du dich da an?
Ja, ich bin auch eher skeptisch, einfach weil wir so Faustregel ein bisschen übertragen können und sagen, okay, Zandvoort und Ungarn waren sehr ähnlich, da haben wir ein ähnliches Kräfteverhältnis gesehen mit High Downforce, Mercedes auf beiden Strecken sehr stark, Red Bull, sie haben Zandvoort immer noch überlegen gewonnen, aber eigentlich haben sie eher gestruggelt, so im Vergleich zu Spa zumindest. Und Spa und Monza sind einander halt auch sehr ähnlich und in Spa war Max Verstappen nun wirklich völlig dominant. Topspeed ist, anders als in früheren Jahren, eine Stärke dieses Red Bull-Pakets, das offensichtlich sehr wenig Luftwiderstand mitzubringen scheint und sehr aerodynamisch effizient ist. Von daher ist die Favoritenrolle, glaube ich, ganz klar an Max Verstappen und an Red Bull verteilt. Das sagt sogar Helmut Markus selbst oder Christian Horner, glaube ich, hat es gesagt. Die letzten Jahre hatten wir immer so ein bisschen Nervenflattern von Monza. Dieses Jahr bin ich eigentlich ganz gespannt, was das so ergibt. Das spricht schon für ein gewisses Selbstvertrauen. Der Ferrari hat jetzt weder auf Low Downforce noch auf High Downforce ganz eklatante Schwächen, so krass wie das bei Mercedes zum Beispiel ist, aber ein bisschen weniger konkurrenzfähig ist man im Vergleich zu Red Bull auf Topspeed schon gewesen, deswegen tendenziell skeptisch, dass es für ganz vorne reicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie schon wieder eher vor Mercedes liegen sollten, was ja in Zandvoort nicht der Fall war.
Für Carlos Sainz steht ja gegebenenfalls auch noch eine Motorenstrafe an. Zumindest die Hybridkomponenten sollen wohl zumindest laut einiger italienischer Medienberichte getauscht werden. Das heißt, da müsste man sich dann auch auf Charles Leclerc stützen, wahrscheinlich in dem Fall. Kevin, jetzt gibt es ja im Monza bekanntermaßen viele lange Geraden, dazu noch relativ wenige Kurven. Christian hat jetzt eben Red Bull schon als Favorit auserkoren. Glaubst du, oder hat Max Verstappen besser gesagt, glaubst du, dass sich alle anderen Nicht-Max Verstappen-Fans vielleicht noch dicker einpacken müssen als in Belgien? Glaubst du, es wird auch wieder so eine pure Dominanz oder zumindest ein bisschen spannender?
Ja, ich spüre eher eine pure Dominanz und das wäre ja auch passend für diese Saison, dass Ferrari es selbst beim Heimspiel, ja, das immer noch wichtigste Rennen für sie im Jahr nicht hinbekommt, das so auf die Reihe zu kriegen, dass es erfolgreicher wird. Und ich sehe einfach bei der derzeitigen Form niemanden Max Verstappen schlagen. Also da können Leute da draußen sagen, wir sind Verstappen-lastig ohne Ende. Wenn ich nicht anerkenne, dass Max Verstappen der beste Fahrer im Feld aktuell ist, dann bin ich schön dämlich. Und das gehört sich auch nicht. Und das sehe ich einfach nicht, dass Ferrari mit der derzeitigen Form Max Verstappen gefährlich werden könnte. Für Mercedes ist diese Strecke nichts. Also ich glaube nicht, dass sie super, super erfolgreich sein werden. Also vielleicht können sie mit etwas Glück jemanden aufs Podium hieven, aber da muss, finde ich, schon viel zusammenkommen. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Alpine mit dem Paket, was sie aktuell haben, sogar stärker sein könnte als Mercedes. Aber ansonsten sehe ich da niemanden, der Max Verstappen schlagen kann, außer Max Verstappen selber. Ein Fehler in einem Duell, wie mit Lewis Hamilton zum Beispiel letztes Jahr, oder die Technik. Und es ist ein Trainingsgetriebe kaputt gegangen am Freitag in Zandvoort und kein Renngetriebe. Und das ist dann schon, das zeigt dann, wie beständig dieses Auto ist. Also ich glaube, dass der Abstand zum zweiten signifikant sein wird, den Max Verstappen rausfahren wird.
Andererseits muss man sagen, war Monza ja wirklich der Grand Prix der Überraschung in den vergangenen Jahren, ja. Also man weiß nie, wir erinnern uns noch an den Doppelsieg von McLaren im vergangenen Jahr und den, ja, vielleicht letzten Sieg von Daniel Ricciardo in der Formel 1, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Kevin, glaubst du, diese Erinnerung könnte Daniel Ricciardo noch so einen kleinen Push geben für das kommende Wochenende oder ist das, ja, ist der zu sehr in dieser Negativspirale drin inzwischen?
Dieser Drops ist gelutscht und das ist tief im Kopf und es wird auch bis zum Saisonende nicht rausgehen. Also ich glaube nicht, dass Daniel Ricciardo nochmal annähernd an seine alten Erfolge bei McLaren oder der Formel 1 generell anknüpfen kann.
Ja, gehe ich leider mit. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen, weil man weiß nie, das haben die letzten Jahre jetzt deutlich gezeigt. Es wurde ja heute am Dienstag, also wir nehmen am Dienstag auf, auch bekannt gegeben, dass Nick de Vries in Monza das erste Freitraining für Aston Martin fahren wird. Ist ja auch schon seine dritte Session in diesem Jahr. Für Williams und Mercedes ist er ja auch schon gefahren einmal. Also ja, den hält man gegebenenfalls auch im Training. Wer weiß, ein Platz bei Williams ist ja auch noch frei oder könnte noch frei werden. Und die italienischen Fans können sich auch auf jeden Fall noch auf einen alten Bekannten freuen, denn Antonio Giovinazzi, der wird ja auch für Haas ein Freitagstraining bestreiten, wenn auch vor weniger Publikum als gedacht, denn manche Tribünen im Monza können wohl nicht genutzt werden, deshalb wurden manche Tickets storniert. Ich hoffe mal sehr, dass von euch da draußen keiner davon betroffen ist. Ansonsten ja, müsst ihr das Rennen wie Kevin und ich wahrscheinlich vor dem Fernseher verfolgen. Und damit ihr da nichts verpasst, findet ihr die Sessionzeiten für den großen Preis von Italien natürlich auf den Social-Media-Kanälen von Starting Grid oder auch auf Formel1.de und auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de halten euch Kevin und Christian natürlich auch auf dem Laufenden jeden Abend den Livestreams. Christian hat es vorhin schon gesagt, er ist ja auch wieder vor Ort, also da lohnt sich das Einschalten doppelt. Und am Sonntag gibt es dann ja auch wieder das Watch-Along für das Rennen, da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeischauen. Ja, klingt jetzt schon sehr nach Abschied, wir nähern uns auch dem Abschied, aber bevor ich euch beide gehen lasse, wollen wir uns natürlich noch überlegen, wer denn ja gewinnt, wer die Pole holt, beziehungsweise wie das Podium generell aussieht, die Best-of-the-Rest-Position und wer den letzten Platz einnimmt. Ja, unsere üblichen Tipps also, Kevin, du darfst starten heute.
Die ersten drei, Verstappen, Perez, Leclerc, Pole Position, Verstappen, Best of the Rest, Alpine und letzter Platz, ja, Latifi.
Christian, was hast du anzubieten?
Also es ist zwar furchtbar langweilig, aber Kevin, ich glaube, ich spiegle einfach deinen Renntipp. Verstappen, Perez, Leclerc, das halte ich auch tatsächlich für sehr plausibel. Ich sehe auch nicht, wer anders als Max Verstappen auf der Pole Position stehen sollte, also tut mir leid fürs Kopieren. Best of the Rest sehe ich am ersten Alpine und beim letzten Platz, da lasse ich mir jetzt was anderes einfallen als du. Letzter Platz Sebastian Vettel.
Okay, ich gehe bei der Pole mit, sage auch Max Verstappen. Podium sage ich Max Verstappen vor Sergio Perez und Fernando Alonso. Da setze ich dann auf den Monza-Überraschungseffekt. Best of the Rest dementsprechend Alpine und letzter wird bei mir auch Nicolas Latifi. Da bleibe ich auch ganz langweilig. Genau. Lasst uns eure Tipps wie immer auch gerne wissen. Das Ergebnis diskutieren wir dann in der Analyse zum Rennen. Und damit bedanke ich mich bei Christian Nimmervoll fürs Dabeisein heute und wünsche dir eine gute Fahrt morgen in Richtung Italien und da dann viel Spaß bei der Arbeit.
Vielen Dank und bitte gerne.
Und auch an dich, Kevin, natürlich vielen Dank für die Unterstützung heute.
Danke dir für die tolle Moderation.
Genau, und am kommenden Mittwoch schließen wir dann den Triple Header gemeinsam ab mit der Analyse zum großen Preis von Italien. Also hört da auch gerne wieder rein. Bis dahin, habt eine schöne Woche und keep racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.